Herzlich willkommen bei Mama bleibt, dem Podcast für jung verwitwete Eltern. Wir sind Caro und Melina und wir sprechen hier über die Zeit nach dem Tod des Partners, über die Herausforderungen mit Bürokratie und Paragraphen, über den Alltag mit Kindern und Trauer und darüber, was es bedeutet, Schritt für Schritt neu zu beginnen.
Dieser Podcast richtet sich an verwitwete Eltern mit Kindern und an alle, die ihnen nahestehen und sie unterstützen möchten. Ihr seid nicht alleine. Schön, dass ihr uns begleitet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mama bleibt. Wir haben heute ein sehr wichtiges Thema auf der Liste. Es wurde sich von euch auch schon mehrfach gewünscht, plus hatten wir es auf unserer Themenliste stehen. Heute geht es nämlich darum, welche Stiftungen, Organisationen und Hilfsangebote es eigentlich so gibt für Halbwaisen und Waisen. Wir hatten vor einiger Zeit mal eine Episode zum Thema finanzielle Unterstützung vom Staat, also für verwitwete Eltern. Das ist ein anderes Thema. Da könnt ihr aber gerne reinhören. Das war die Episode 5, die ist schon ein bisschen her, müsst ihr ein bisschen scrollen, aber die lohnt sich auf jeden Fall noch anzuhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Heute soll es auf jeden Fall um das Thema Hilfsangebote für Halbwaisen und Waisen gehen. Und bevor wir aber reingehen, weil wir jetzt schon wieder leider aussetzen mussten letzte Woche, würde ich dich gerne fragen, Caro, wie geht's dir denn? Was treibt dich gerade so rum?
Ja, schön wieder, dass wir uns mal wieder hören. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben uns lange nicht gehört, aber war es jetzt eine Woche Pause, Zwangspause. Mhm. Bei mir ist eigentlich nicht viel los und gleichzeitig doch ziemlich viel. Es ist gerade sehr anstrengend. Wir haben eine sehr anstrengende Phase, um es mal so zu sagen. Zu Hause ist wieder gerade ein wunderbares Alter mit 4,5. Sehr stark in den Emotionen und wir beide aber auch. Und ich merke tatsächlich, wie sehr mich das überfordert. Also muss ich ganz ehrlich sein, dass ich gerade so an meine Grenzen komme, was das angeht, das alles alleine zu wuppen. Natürlich habe ich die Kita, aber sonst habe ich die Kleine ja 24/7. Wir haben da jetzt nicht dieses Dorf, was man haben sollte. Das gibt es bei uns nicht. Deswegen ist es wirklich sehr anstrengend, weil wir uns beide auch sehr ähnlich sind. Und ich habe ja ADHS, also neurodivergent. Bei meiner Kleinen weiß ich es noch nicht, aber sie ist sehr willensstark und auch in Emotionen. Und ich komme gerade sehr an meine Grenzen und bin auch sowieso gerade emotional so ein bisschen involviert, weil ich überlege, tatsächlich die Kita zu wechseln, beziehungsweise dann ja auch schon in die Vorschule nächstes Jahr und da einen Wechsel vorzunehmen. Und irgendwie ist das so ein Thema, was mir ganz schwer fällt, mich dazu entscheiden, weil ich mich von unserer alten Kita, die leider etwas weiter weg ist, wo wir täglich hin und zurück pendeln und das doch sehr anstrengend ist jetzt auf Dauer. Also wir machen das schon jetzt 2 Jahre, aber irgendwann geht es halt nicht mehr. Und ich merke doch, dass mir das ganz, ganz schwer fällt, mir da eine Entscheidung zu treffen, weil wir diese Kita damals zusammen ausgesucht haben. Und da war Jacek damals noch mit, da war die Kleine noch ganz klein, als wir da waren. In der Krippenzeit hat sie da angefangen. Und ich weiß auch ganz genau den Tag, als wir da waren. Und mir fällt das ganz schwer, jetzt so eine Entscheidung allein zu treffen, weil das so eine wichtige oder so eine wirklich wichtige Entscheidung ist, die ich jetzt für unsere Tochter alleine treffen muss. Und das fällt mir ganz schwer, irgendwie so loszulassen, obwohl, glaube ich, die Entscheidung zu treffen wichtig wäre. Und ich glaube auch, dass es auch die richtige Entscheidung wäre, einen Wechsel vorzunehmen. Aber irgendwie bin ich da gerade emotional sehr instabil und wahrscheinlich deshalb auch sehr schnell überreizt dann, wenn die Kleine ihre Wutanfälle hat. Also es ist bei uns gerade ja, sehr emotional. Ich glaube, das kennt aber jede Mama auch. Aber wenn man das halt alles alleine begleiten muss, ist es schon sehr viel. Also bei uns ist es gerade ein Kampf. Und ich hatte da auch zu was gepostet. Und da, Gott sei Dank, muss ich ja sagen, viele tolle Rückmeldungen bekommen, dass ich nicht alleine bin, dass es euch auch so geht. Und das tut mir ganz gut, das zu hören, weil man sich doch manchmal sehr allein fühlt. Sehr, sehr überfordert mit dieser Situation und sehr hilflos auch, weil außer das Kind zu begleiten, kann man ja nicht viel machen. Aber man merkt halt, oder ich merke halt, dass halt in solchen Momenten das andere Elternteil total fehlt. Ne? Also, dass man da mal Rücksprache halten kann. Gestern war zwar die Oma da und wir kamen dann nach Hause, weil ich habe Gruppentherapie immer einmal in der Woche noch am späten Nachmittag und dann passt die Oma ein paar Stunden auf die Kleine und auf den Hund auf. Und da war echt nur so, Oma war schon drin, sie war schon zu Hause bei uns. Ich nur Tür auf, Kind und Hund rein, tschüss, ich gehe wieder los, so ungefähr. Einfach nur so eine knappe Übergabe, aber ich war so durch. Wir waren so spät dran. Zeitmanagement ist eh schwierig. Aber ich war so durch. Da war ich froh, dass wenigstens Mama dann mal da war und das aufgefangen hat und dass die Kleine da dann wieder ein bisschen runtergekommen ist und die ihren Spaß hatten und ich mal dann ein paar Stunden mal Zeit für mich hatte für die Gruppentherapie. Das tut ganz gut, aber es ist gerade sehr viel bei uns. Also sehr emotional gerade. Ich weiß, es ist nur eine Phase. Es wird auch wieder besser. So ist gerade der Stand der Dinge. Viel los.
Ja, ich kann es aber total verstehen, weil mir ging es da vorletztes Jahr war es ja schon ähnlich. Das war nicht nur der Umzug, sondern mit dem Umzug kam ja auch mit her, dass mein älterer Sohn eingeschult wurde und der kleinere in den Kindergarten. Also beide hatten auch einen Wechsel von Einrichtungen. die ich selber und alleine entscheiden musste.
Ja.
Gut, beim Kleineren war es so, dass ich einfach nur froh war, überhaupt so kurzfristig einen Platz zu bekommen.
Ja, das
also
stimmt.
Ich konnte gar nicht.
Das stimmt. Das ist ja wirklich. In den Großstädten ist das ja wirklich so, da musst du dann schon froh sein, dass du einen Kita-Platz überhaupt hast. Das stimmt, ja.
Ich glaube, Tag der offenen Tür ist so Februar, Januar. Im März werden dann die Plätze, glaube ich, so langsam vergeben. Und ich kam, glaube ich, im Mai um die Ecke. Also viel zu spät.
Mm.
Und ich hatte aber trotzdem damals so Glück, dass ich in meinem Wunschkindergarten, und bei mir war der Wunschkindergarten im Endeffekt nur der Schule am nächsten ist, damit ich im Alltag keinen so diesen Aufwand habe.
Ja.
Da irgendwie von einer Stadtgrenze zur nächsten zu gurken oder sowas. Also das wäre überhaupt nicht drin gewesen. Ich hätte es zur Not aber gemacht, also da wäre auch okay gewesen, aber da war ich froh. Aber ich kenne diese emotionale Belastung, dass man sich plötzlich so diese Gedanken machen muss. Bei mir ging es ja um den Großen noch mehr.
Mhm.
Ich wollte ursprünglich, dass er in eine Montessori-Schule geht, weil ich der Meinung war, so wie er damals emotional auch noch drauf war und so, ich habe mir gedacht, das schafft er nicht in so einer, ich sage jetzt mal, normalen, in Anführungszeichen, staatlichen Schule, das zu überstehen. Aber im Nachhinein betrachtet, glaube ich, war es das Beste, was ihm jetzt passieren konnte.
Ja.
Du brauchst halt einfach nur Menschen, also Pädagogen, in dem Fall jetzt Lehrer, die ihn auffangen können, die irgendwie menschlich so gut zu ihm passen, dass sie ihn da auffangen können. Und ich dachte halt, ja, Montessori, weißt du, da ist der Schnitt, weniger Kinder, bisschen mehr Betreuung.
Es steht auch auf meiner Liste für die Grundschule. Das ist auch bei uns, ich schaue mir tatsächlich auch jetzt in der nächsten Zeit, Grundschule ist bei uns ja noch 2 Jahre entfernt, aber man muss sich bei solchen privaten Schulen früh anmelden. Also ich bin da schon mit einer der Ersten, weil wegen Warteliste. Ich schaue mir tatsächlich in der nächsten Zeit auch eine Montessori-Schule an, nicht für die Vorschule, die haben keine Vorschule hier bei uns, aber für die Grundschule, weil ich das auch im Hinblick darauf, dass kleine Neurodivergenz sein könnte und auch ohne, ne, auch ohne ADHS, Autismus und alles, ne, stelle ich mir das ganz passend vor, aber man weiß es ja auch immer nicht, ne, also ich kann jetzt ja auch noch gar nicht sagen, was für meine Kleine für ein Schulkind mal sein wird, ob das überhaupt zu ihr passt, also ich kenne nämlich auch welche, die waren auch von der Montessori-Schule und die fanden das ganz, nicht ganz schlimm, aber für die hat das halt eben nicht gepasst, für die war das nichts und die sind halt auf eine normale, weiß normal hört sich, ne, aber auf eine staatliche Schule mit dem klassischen systemischen Unterricht dann gewechselt, wie das im System eben so ist. Aber ja, ich finde Montessori nämlich auch ganz interessant, aber ist spannend zu hören, dass bei euch jetzt so ist, das finde ich aber auch toll. Es steht und fällt mit den Pädagogen, so ist es ja meistens, ne?
Finde ich auch und das war so ein bisschen meine Angst durch das, dass er halt davor in dem, ich benutze jetzt auch einfach mal das Wort normal, aber in einem normalen Kindergarten war nicht Montessori angehaucht oder sonstiges und wir da so schlechte Erfahrungen gemacht haben, habe ich das irgendwie in meinem Kopf, ich hatte dann halt Panik, dass es dann in der Schule so weitergeht, zu wenig Lehrer auf zu viele Schüler, er geht unter. Keiner hat irgendwie den, wie soll ich sagen, die Zeit und den Nerv irgendwie sich um seine besondere Situation da zu kümmern, weil wir einfach im Kindergarten so enttäuscht wurden. Meine romantische Vorstellung von Montessori war, ja, da macht ihm keiner Druck. Da kann er selber entscheiden. Er ist ja auch sehr willensstark, kann er selber entscheiden, wann er was lernt und so weiter. Am Ende des Tages war es dann so, dass ich den Platz nicht bekommen habe, weil die haben so wenig Plätze auf so viele Bewerber. Und beim Losverfahren sind wir am Schluss dann rausgefallen. Wir hatten jetzt Glück mit der Grundschule. Ich finde, im Moment läuft das wirklich mega. Er ist da halt auch einfach super angekommen. Und ich glaube auch tatsächlich, also so im Nachhinein versteht man immer mehr, gell, dass diese Struktur dieser Schule ihm, glaube ich, auch ganz gut tut.
Ja, kann auch sein.
Und nicht, dass
er
selber ständig entscheiden muss, was er jetzt gut findet. Dieses Eigenverantwortliche.
Kann auch negativ sein.
Ja, genau.
Genau, ja. Wie gesagt, das ist meist immer nicht so, wie, was braucht das Kind? Man kann es nur erahnen oder so, aber wie es dann wirklich im Endeffekt sein wird, weiß man halt nicht. Da hatte ich auch ein ganz interessantes Gespräch, nämlich auch in dieser neuen Einrichtung, die ich mir jetzt angeschaut hatte, für die Kleine, für die Vorschule. Also es wäre für den Kindergarten Vorschule und tatsächlich dann auch Grundschule, ist auch ein privater Träger. Das fand ich auch ganz interessant. Also ja, ach, es ist, ich finde auch diese Überforderung in der Großstadt, bei meiner Schwester, so, die wohnt auf dem Dorf, da gibt es nur eine Schule,
ja,
da gibt es gar keine Aufmerksamkeit.
Genau, so.
Ein Kindergarten, eine Schule. Ist manchmal auch einfacher, aber bei uns so, nee, da kennst du da und da und da, aber wie viele Schulen und Kindergärten ich mir hier angucke. Und ich bin ja so jemand, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin immer jemand, ach, ich finde immer das Haar in der Suppe, ich habe immer irgendwas, was mir nicht passt. Und manchmal sind es halt so ganz komische Sachen. Meine andere Schwester meint auch, Caro, du bist auch einfach irgendwie, du bist auch anstrengend. So, ja, ich weiß. Ich finde mich selbst auch ganz anstrengend, weil ich bin echt so, dann passt mir dies nicht, dann passt mir das nicht. Nee, da ist dann aber, nee. Und das ist, ich bin da auch nicht einfach, was das angeht. Ich glaube, mein Kind, glaube ich, auch nach mir. Aber es ist auf jeden Fall sehr emotional gerade irgendwie.
Ich glaube, für dich ist natürlich auch noch doppelt, weil, ich meine, du suchst das ja quasi gerade in der Gegend, in der ihr jetzt wohnt und eigentlich war dein innerer Wunsch ja wieder zurückzugehen.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen Abschied. Also wenn du dich dafür entscheidest, ist es ja zumindest ein temporär das Abschied nehmen von dem anderen Stadtteil. Und das kann ich schon auch verstehen.
Aber meine Therapeutin meinte, Das können sie ja auch machen, aber immer mit der Option, dass das Kind dann vielleicht nochmal wechseln müsste, wenn sie dann wieder umziehen. Ich will mir das jetzt auch nicht ganz so, es ist natürlich Wohnungsmarkt in Hamburg, ist Horror, also ich muss da jetzt auch ganz ehrlich mit mir selbst sein, es ist halt einfach nicht drin. Also die Mieten, das kannst du, also das ist, ich bin alleine mit der Kleinen, ich muss alleine für uns sorgen, es ist halt die Mieten, es geht halt einfach nicht. Ne? Also er muss halt gucken und sagen, okay, was ist realistisch, was ist nicht realistisch, und ich, also als Alleinerziehende, Selbstständige mit kleinem Kind und mit Hund, bist du halt da in dem Stadtteil, wo wir vorher gewohnt haben. Die haben halt andere Bewerber, die haben da Doppelgehälter, die haben da Ärztepaare, die sich bewerben und sowas alles. Da bin ich ganz hinten auf der Liste, außer du hast halt Vitamin B irgendwie. Aber es ist auch tatsächlich so, es zieht auch kaum jemand aus. Also ich habe da dann schon von meiner Freundin, deren Freundin, die haben da ein ganzes Haus mit Altbauwohnung, und sie meinte auch, ja, ne, wenn da jemand auszieht, da zieht aber nie jemand aus. Ja. Und sie meinte auch, da zieht halt keiner aus. Denn, aber wenn jemand auszieht, dann sagen wir Caro Bescheid, auf jeden Fall. Aber es ist halt, es zieht ja auch niemand aus, weil es halt einfach so wahnsinnig teuer ist. Du kannst ja schon froh sein, wenn du überhaupt eine Wohnung in Hamburg hast. Deswegen versuche ich jetzt dann da auch zu sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist in Ordnung. Aber es ist halt so eine Abschiednahme, ne? Es ist halt eine Abschiednahme, das fällt mir ganz schwer, da dann zu sagen, okay, ich bin auch dann nicht mehr jeden Tag irgendwie in dem alten Stadtteil da noch, weil da eben jetzt noch die Kita ist und so, und ich habe da meine Wege und ich habe da meinen Kaffee, wo ich mir meinen Schalatte regelmäßig hole oder so. Das ist schon was anderes. Ja, deswegen, ich bin so verunsichert und ich bin gerade so emotional offen irgendwie für alle Gefühle und bin dann sehr überreizt. Also es ist, es bleibt spannend.
Dann wunderst du dich, dass deine Tochter momentan ein bisschen schwierig ist.
Ja, ist auch wirklich. Ja, man transportiert es wirklich aufs Kind, ne? Man denkt ja immer, das ist Quatsch, aber nee, das ist wirklich so, ne? Also, es ist echt so. Ja, die merkt das wahrscheinlich, meine Schwingungen, wie ich dann so bin oder so, keine Ahnung. Ach, Mann, ja.
Ich glaube, dass diese Entscheidung jetzt aber wahnsinnig viel Ruhe reinbringen wird. Ich glaube, wenn du die Entscheidung jetzt dafür oder dagegen getroffen hast, dann glaube ich, dann hast du dich auch selber erstmal mit der Situation so hier jetzt abgefunden, und dann ist es erstmal, ich glaube schon, dass du dann ein bisschen entspannter bist.
Ja, ich glaube.
Wenn es zwar jetzt auch nicht momentan so ausgegangen ist, wie du es gern hättest, aber ist ja auch nicht für immer.
Ja, eben, es ist nicht für immer, das muss ich mir immer sagen, es ist nicht für immer, es ist gerade eine Phase, es ist nicht für immer, und ich glaube, es tut manchmal ganz gut, sich das nochmal so zu verinnerlichen, dass es alles eine Phase ist.
Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch.
Ja.
Na, bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht.
Ja, ich halte euch auf dem Laufenden.
Ja, mach das.
Die emotionale Achterbahnfahrt.
Ja, bei uns ist auch gerade, also ich will jetzt nicht sagen super wild, es ist halt vor dem Urlaub jetzt wahnsinnig viel noch zu tun, weil wir fahren von Sonntag auf Montag dann in den Urlaub.
Schön, ja.
Ein paar Tage, also eine Woche nach Italien, wo wir jedes Jahr hinfahren.
Ja, das ist richtig schön.
Ja, und
das
bin ich halt auch wieder.
Auch so tolles Wetter dann auch, ne, die nächste Woche. In Deutschland auch, aber
zum Glück, also da drücke ich auch mal fest die Daumen, weil, also man könnte da jetzt auch einiges machen, wenn es jetzt nur 20 Grad hätte oder so, aber ich bin froh, dass es nicht irgendwie eine Woche durchregnet, das wäre jetzt Horror.
Ja, mit Kindern ist man schwierig.
Voll, genau. Und deswegen, da freue ich mich sehr, aber packen ist jetzt natürlich, es muss natürlich von der Arbeit her noch einiges vorbereitet werden. Es ist halt dann als Selbstständige, entweder du arbeitest es vor oder halt nach, aber es bleibt auf definitiv ja dann liegen, und das soll es ja nicht. Und mein Großer bekommt heute noch die Schiene raus, endlich nach 4 Wochen weich im Brei essen.
Ach, er hat es geschafft. Hoffentlich ist dann auch.
Ich hoffe einigermaßen, dass es die Zähne schaffen und so, aber im Moment sieht es schon sehr danach aus, und toll. Er freut sich wahnsinnig jetzt auch endlich wieder.
Ja.
Er freut sich nächste Woche Pizza zu essen und so. Er konnte jetzt halt Pasta nur ganz weich gekocht und so. Also,
wie
viele Kartoffeln der gegessen hat in den letzten 4 Wochen. Kartoffelsuppe, Kartoffelbrei, Kartoffel dies, Kartoffel das. Weil er ist ja zusätzlich nur super picky.
Ja.
Und ich kann ihn jetzt nicht nur von Pudding und Grießbrei und Milchreis ernähren. Also es war wirklich, ich bin jetzt ganz froh, dass die Schiene rauskommt und er jetzt auch wieder langsam mit Sport starten darf wohl und so. Ach, ich glaube, das ist für uns alle jetzt erleichternd, dass er nächste Woche ja dann auch viel schwimmen kann im Urlaub. Und ja, da bin ich froh, dass der Teil hinter uns liegt, ganz ehrlich. Dann hat er mein Kleiner noch eine Geburtstagseinladung am Sonntag noch. Also es ist schon noch einiges jetzt los, bevor wir losfahren. Aber ich sag mal so, wir haben es bis jetzt jedes Jahr geschafft, pünktlich loszufahren in der Nacht. Und dann werden wir es diesmal, irgendwie werde ich es auch hinbekommen. Und man kann ja alles kaufen. Weißt du, wenn ihr irgendwas vergessen habt, man könnte theoretisch dort ja alles kaufen. So, genau. Aber deswegen kann ich schon mal ankündigen, dass nächste Woche keine Episode kommt. Diesmal mit Ankündigung.
Ja.
Weil wir es einfach nicht geschafft haben, jetzt irgendwie nur eine zweite vorher aufzunehmen. der übliche Wahnsinn. Mhm. Aber ich würde sagen, umso wichtiger ist dann die heutige Episode und dann starten wir jetzt einfach mal. Du hattest ja im Vorfeld echt schon sehr viel recherchiert. Ich hatte dann noch ein paar abgefragt bei Instagram. Da wurden auch noch mal ein paar genannt. Tatsächlich auch hauptsächlich die, die wir schon hatten auf der Liste, aber noch 2, 3 weitere.
Aber das ist ja gut. Das bestärkt ja meine kleine Recherche, dass man die aber auch kennt. Das finde ich auch mal schon mal wichtig zu wissen, weil es ist ja auch so ein Thema. Es ist nämlich so, dass uns eine Zuhörerin und Followerin geschrieben hat und auch auf dieses Thema auch nochmal aufmerksam gemacht hat, weil sie nämlich Erfahrung mit einer Stiftung gemacht hat und sie das Thema ganz wichtig findet und wir natürlich auch. Und also ich persönlich, also du hast, glaube ich, noch keine Erfahrung, es schon mit einer Stiftung gemacht, aber jetzt nicht im Hinblick auf finanzielle oder materielle Unterstützung. Ich tatsächlich schon, es war aber keine Stiftung, da kann ich aber später noch ganz kurz was zu erzählen. Aber ich finde, es ist ein wichtiges Thema, dass man einmal weiß, dass es eben für Halbwaisen oder Vollwaisen eben auch Unterstützungsmöglichkeiten gibt, die vielleicht noch nicht ganz so bekannt sind. Also man kennt natürlich, die Followerin oder Zuhörerin hatte geschrieben, ein Herz für Kinder. Das ist ja etwas, was man kennt und wovon man auch schon mal was gehört hat. Was ich zum Beispiel jetzt nicht wusste, ist, dass die eben auch materiell und finanziell unterstützen. Also dass die wirklich mit, ich glaube, Kleidungsgutschein oder Gutschein eben für Bekleidungsmarken haben die unterstützt. Oder wenn man jetzt eine Spielrutsche irgendwie im Garten braucht, dann unterstützen sie da auch. Oder auch in einer Wertpapieranlage. Da muss man sich aber individuell hinwenden. Also da müsste man dann auf der Webseite einmal schauen und dann kann man da hinschreiben, müsste dann seine Geschichte einmal schildern. Das ist auch immer so. Das ist auch aus meiner Erfahrung, weiß ich das. Da muss man natürlich auch sehr offen sein und auch offenlegen, die Situation darüber erzählen und tatsächlich auch, wenn es um finanzielle Unterstützung geht, auch die eigenen Finanzen offenlegen. Da kriegst du dann so einen Fragebogen und da wird dann auch wirklich abgefragt, ne, was man an Einkommen hat und wieso, weshalb, warum und blablabla. Also das muss einem bewusst sein, dass man dann schon nicht sagen kann, ach, bei uns ist das und das passiert, weil es ist natürlich auch immer eine Vertrauenssache und die möchten sich natürlich auch absichern, ne, dass da wirklich Kinder in Not sind, Kinder, die eben nur noch einen Elternteil haben oder keine Eltern mehr, dass denen geholfen wird und dass das eben auch zugunsten der Kinder ist. Bei mir war es so, ich habe damals, hat uns geholfen, also ich wohne ja in Hamburg, Radio Hamburg mit der Aktion Hörer helfen Kindern. Ich meine, das ist keine Stiftung, vielleicht ist es ein eingetragener Verein, das ist aber auch egal, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Das war so, dass ich komme ja aus dem redaktionellen Bereich und damals wo ist natürlich auch der Unfall sehr in meinem Kundenkreis, im Auftraggeberkreis natürlich auch rumgegangen, weil es auch in den Medien auch war. Dann hatte ich eine Auftraggeberin, deren Mann dort gearbeitet hat und so ist das zustande gekommen. Also da habe ich mich tatsächlich gar nicht selbst hingewendet, sondern ne, die haben halt versucht oder geschaut, wie kann man mir helfen, weil das halt so schrecklich war und auch immer noch ist. Mit so einem kleinen Kind damals von heute auf morgen plötzlich allein und dann war es so, dass sie mir dann Kontakt vermittelt haben. Also bei mir war das so ein bisschen über Vitamin B, weil ich hab auch nie, also ich muss auch sagen, in der Situation gerade so nach dem Unfall hab ich eh nicht so daran gedacht, ehrlich gesagt. Da hat man irgendwie ganz andere Gedanken. Bei mir war es jedenfalls so. Aber das war sehr schön zu sehen, dass man mir da helfen wollte, Unterstützung angeboten hat und dann war es so ein bisschen über Vitamin B und dann habe ich da, glaube ich, eine Mail dann hingeschrieben und dann hatte ich da mit einer Kontakt von Radio Hamburg mit dieser Aktion und dann war es nämlich auch so, dass ich natürlich nochmal schildern sollte, was genau ist passiert. Dann habe ich einen Fragebogen bekommen, wo ich dann noch eintragen sollte, unsere Daten und finanzielle Situation musste ich schildern und genau, dann wurde das auch alles, das wird auch alles geprüft, dann tatsächlich auch intern, das geht auch nicht von heute auf morgen, das dauert auch ein paar Wochen oder Monate. Genau, die prüfen das dann, in welcher Höhe sie unterstützen wollen, können, möchten. Dann habe ich für meine Tochter von denen ein Zukunftsgeld in Höhe von 5.000 Euro gespendet bekommen. Dafür musste ich aber auch extra ein Spendenkonto eröffnen, beziehungsweise ein Konto auf den Namen meiner Tochter. Also es durfte nicht auf mein Konto gehen, das Geld, weil das Geld ja für das Kind ist. Das ist nämlich ganz wichtig, das ist für die Kinder. Das heißt, ich musste ein Konto eröffnen. Wenn man sowas jetzt schon hat, ich glaube, dann geht das auch. Aber es muss halt speziell ein Konto im Namen der Kinder sein. Da gibt es ja verschiedene Anbieter. Ich habe dann so ein Konto bei einer bekannten Bank hier im Norden eröffnet. Genau, es ist quasi so ein Sparkonto. Da kommt sie nicht ran und auch ich komme da nicht ran. Und das Geld ist so ein Zukunftsgeld. Das wurde dann von Radio Hamburg auf dieses Konto eingezahlt. Das ist dort angelegt, bis die Kleine 18 ist. Und dann kann sie darüber selbst verwalten. Dann entweder für den Führerschein oder fürs Studium oder so. Das fand ich eine ganz schöne Sache, weil das eben was ist, was halt wirklich für die Zukunft der Kinder ist und nicht für jetzt, für den alltäglichen Bedarf, sondern wirklich was ist, was man anlegen kann, weil auch das ist natürlich wichtig und ist auch was vielleicht nicht jetzt so direkt auf der Liste steht, dass wenn man alleine ist, dass man natürlich auch irgendwie dann schauen muss, wie man alleine für die Kinder was anlegt, was spart oder sowas und das irgendwie alleine dann zukünftig macht, weil ich weiß, Führerschein, also ich glaube, wenn die Kleine mal einen Führerschein macht, dann wird der mehrere tausend Euro kosten. Ich glaube, meiner war damals bei 1,7. Mittlerweile zahlt man da schon über 3.000 Euro dafür. Das ist schon nicht verkehrt, sowas zu haben und ich fand das sehr, sehr schön, dass es solche Aktionen gibt. Und wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ich wollte einfach nur sagen, dass uns eine Hörerin geschrieben hat, die sehr tolle Erfahrungen mit Ein Herz für Kinder gemacht hat. Das wollte ich schon mal als Erste nennen. Und ich habe ganz tolle Erfahrungen mit Radio Hamburg gemacht. Da muss ich sagen, bei Radio Hamburg kann es natürlich sein, dass es lokal ist, lokal begrenzt, dass man aus Hamburg oder Umland dafür kommen muss. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber vielleicht gibt es sowas nämlich auch bei dann den gängigen Radiosendern in eurer Region. Also da lohnt es sich mal dann zu schauen, irgendwie, ob es da solche Vereine oder Stiftungen gibt, die dann sehr regional sind. Also das ist dann auch manchmal was, was man gar nicht so jetzt auf dem Schirm hat, was sich auch manchmal nicht so, also wer jetzt kein Radio Hamburg hört, wird das vielleicht auch nicht kennen. Also ich kannte das Hörer helfen Kindern. Genau, damit habe ich auf jeden Fall tolle Erfahrungen gemacht. Es gibt aber eben auch noch andere Stiftungen und darauf kommen wir dann jetzt zu sprechen, die überregional tätig sind, nennen wir es mal so, und die eben verschiedene Möglichkeiten von Unterstützung bieten. Oft geht es ja eben nicht nur immer um die finanzielle Hilfe, sondern eben auch um zum Beispiel emotionale Begleitung, um Therapieangebote, um Bildungschancen oder einfach um auch vielleicht einen sicheren Raum für die Trauer. Also auch das können Stiftungen ja bieten. Es geht ja nicht immer nur um eine finanzielle, materielle Unterstützung, sondern eben auch Trauer zu begleiten. Und da gibt es eben verschiedene Organisationen, die wir jetzt gefunden haben, über die wir heute im Podcast sprechen möchten. Wenn ihr da noch andere habt und uns noch nicht geschrieben habt, dann dürft ihr uns das sehr gerne im Nachgang nochmal schreiben. Es ist für uns auch interessant zu sehen, ob es da vielleicht doch noch irgendwas gibt, was wir jetzt komplett übersehen haben. Bei unserer Recherche sind uns nämlich so ein paar aufgefallen, die man vielleicht auch schon kennt oder eben nicht, aber zumindest habe ich von, ich glaube, fast allen schon mal gehört und ich starte mit der Stiftung, die ich auch ganz oft empfehle, wenn man mir schreibt. Ich kriege ganz viele Nachrichten, ob von Betroffenen oder von Angehörigen von Betroffenen, die mir dann schreiben, ob ich irgendwie eine Stiftung empfehlen kann, was ich kenne, womit ich vielleicht auch Erfahrungen gemacht habe. Und die Stiftung, die am bekanntesten ist, also im Bereich junger Trauer, ist die Nicolaides Young Wings Stiftung. Und die Nicolaides Young Wings Stiftung ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Anlaufstellen in Deutschland für junge Menschen, die einen Elternteil oder auch einen Partner verloren haben. Und die Stiftung bietet unter anderem, das ist jetzt wahrscheinlich nicht vollständig, die bieten wahrscheinlich noch ganz, ganz viel mehr, aber unter anderem bieten die eben Trauergruppen für Kinder und Jugendliche und auch für junge Erwachsene. Einzelberatung, Online-Begleitung, das ist auch ganz wichtig. Die haben viele tolle Online-Angebote, weil ich meine, die sitzen in München.
Ja. Die sitzen in München.
In München und die haben ganz viele tolle Angebote, die man auch online nutzen kann. Ich weiß zum Beispiel, dass es dort auch extra zum Beispiel eine Trauergruppe für Mütter gibt oder für verwitwete Mütter, deren Partner in der Schwangerschaft verstorben ist. Das ist nämlich auch oft ein Thema in meiner Community, dass ich viele Mamas habe, deren Kindsvater verstorben ist, ohne das Kind kennengelernt haben zu dürfen. Und da hat die Nicolaides, was für ein Wort, da hat die Stiftung tolle Online-Angebote. Also lohnt es sich auch mal reinzuschauen. Und genau, da könnt ihr auch mit anderen Betroffenen austauschen. Und was sie auch bieten, und das fand ich ganz interessant, die bieten Bildungsstipendien für Halbwaisen und Vollwaisen an. Also das ist ganz, ganz interessant, wenn ihr euch dafür interessiert. Wir packen euch die Links zu den Stiftungen auch unten in die Shownotes, oder, Melina?
Ja, genau.
Dann packen wir euch den Link da mal unten rein. Da könnt ihr nämlich euch mal informieren. Beziehungsweise wenn ihr halt natürlich schon ältere Halbwaisen habt, ist so ein Bildungsstipendium vielleicht eine gute Möglichkeit, das zu nutzen. Ich finde es auf jeden Fall ganz interessant.
Also das Bildungsstipendium richtet sich an Halb- und Vollwaisen im Alter von 17 bis 27.
Ja, genau.
Also das geht echt, also es ist eine weite Range.
Mhm. Richtig, genau. Das ist dann schon für die älteren Halbwaisen. Oder auch Vollwaisen, die sich dann selbst drum kümmern. Aber ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, weil natürlich auch Bildung ist nicht ganz günstig.
Ja, denk mal an Studiengebühren und...
Genau. Also ich finde das ganz schön. Und bei der Stiftung liegt der Fokus eben nicht nur auf der Trauerbewältigung, sondern auch darauf, jungen Menschen wieder eine Perspektive zu geben und auch Stabilität im Leben. Wenn so ein Elternteil verstirbt, egal in welchem Alter eines Kindes, bringt das natürlich das ganze Leben ins Wanken. Und da ist Stabilität und Trauerbewältigung und auch eine neue Perspektive, neue Lebensziele ganz, ganz wichtig. Und da kann ich euch die Stiftung wirklich sehr empfehlen. Die haben ganz, ganz viele tolle Angebote. Und eben nicht nur, wie ich dachte, für junge Mamas, Papas, Witwen, Witwern, also junge Menschen, die einen Elternteil oder einen Partner verloren haben, sondern mit diesem Bildungsstipendium eben auch für Halbwaisen oder auch Vollwaisen. Das war mir so nicht bewusst. Das habe ich erst bei meiner Recherche rausgefunden. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass die das machen.
Und die haben nicht nur das wunderschöne Sternenhaus da in München, sondern die haben so viele Online-Angebote. Das heißt, ganz egal in Deutschland, wo ihr sitzt, ihr könnt das von überall aus wahrnehmen. Ja, ich habe jetzt auch gerade geschaut, die haben, wie gesagt, nicht nur diese Treffs im Sternenhaus selber, sondern die organisieren auch Ausflüge. Also sie machen viele tolle Sachen. Yoga, Trauer in Bewegung und super viele Trauergruppen, die sich nach Alter unterscheiden. Also wirklich tolle Angebote.
Genau. Dann haben wir als nächstes, und die kannte ich tatsächlich auch, die wurde mir damals nämlich auch empfohlen, und zwar von der netten Redakteurin von Radio Hamburg, mit der ich nämlich Kontakt hatte damals. Und zwar ist das die Johannes-Kuhn-Stiftung, die hier bei uns in Hamburg sitzt. Ich meine aber, die sind überregional tätig. Und die Stiftung unterstützt Waisen, also Vollwaisen und Halbwaisen, finanziell im Alltag. Das finde ich ganz, ganz toll, denn es ist total normal und uns ist das ja auch passiert. Viele Familien geraten nach einem Todesfall, ja, oft in finanzielle Schwierigkeiten. Der Partner, die Partnerin verstirbt, ein ganzes Gehalt fällt weg, die Beerdigung muss bezahlt werden. Vielleicht hat man auch Verbindlichkeiten, Haus, Kredit. Genau dort setzt nämlich die Stiftung an und gefördert werden von der Johannes-Kuhn-Stiftung zum Beispiel Klassenfahrten, Musikunterricht, Sportvereine, Lernmittel, Fahrräder oder Computer und Freizeitaktivitäten. Also alles Dinge, die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und die Kinder wieder ein Stück Normalität geben sollen. Also da ist es wirklich so, dass die sowas unterstützen im Alltag, so Alltagssachen. Und ich weiß auch, und das hat mir nämlich auch eine geschrieben, dass diese Johannes-Kuhn-Stiftung auch so Sommerfreizeiten organisiert, wo man sich dann anmelden kann. Da sind die Plätze natürlich begrenzt, aber es ist dann quasi für die Kinder, die gefördert werden und für deren Familien auch. Und ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache. Also ich habe mich selbst da noch nicht hingewandt. Ich glaube, damals musste man dort anrufen. Und anrufen ist nicht so mein Ding. Ich glaube, mittlerweile kann man auch eine E-Mail schreiben oder so. Und ich finde das wirklich ganz toll, was die machen. Und es ist auch etwas, was man so vielleicht nicht kennt, die Johannes-Kuhn-Stiftung.
Das mit den Sommercamps klingt richtig, richtig toll. Ja. Aber ich finde auch diese Unterstützung einfach im Alltag. Wie oft hat man dann irgendwie, wenn man alleine verantwortlich ist, die Familie zu ernähren? Man weiß ja, sowas wie Klassenfahrten oder allein Musikinstrument zu erlernen, das kostet so viel Geld. Mein Großer geht ja ins Taekwondo. Mhm. Also wenn der Kleine jetzt dann noch startet, dann das geht schon echt. Also es ist schon gut, dass da Stiftungen gibt, die einem da unter die Arme greifen.
Ja. Dann haben wir als nächstes, oh, da weiß ich nicht, wie man die ausspricht. Wiezorek-Stiftung? Oh, das ist bestimmt jetzt richtig falsch.
Ich würde es Wiezorek-Stiftung aussprechen.
Ja, Wiezorek, wahrscheinlich richtig falsch ausgesprochen, wir entschuldigen uns dafür. Die unterstützt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die früh ein oder beide Elternteile verloren haben. Und da liegt der Schwerpunkt eben auch auf Bildung, Förderung persönlicher Entwicklung, sozialer Teilhabe. Also auch ähnlich wie bei der Johannes-Kuhn-Stiftung, dass sie quasi im Alltag unterstützen und auch Zukunftsperspektiven eben geben. Und da geht es eben darum, Chancen zu ermöglichen, die Familie allein finanziell oder eben auch emotional kaum stemmen können, da springen die dann eben ein, unterstützen auch. Das finde ich ist auch eine tolle Sache. Da muss man sich immer bei den einzelnen Stiftungen mal informieren, was in Frage kommt für einen, ob man jetzt zum Beispiel genau diese Unterstützung im Alltag braucht, weil man irgendwie ein Hobby hat, zum Beispiel gerade so Musikunterricht, Klavierunterricht, das ist ja unheimlich teuer, oder ob man wirklich jetzt materiell Unterstützung braucht für, wie gesagt, ein Kletterhaus im Garten oder sowas. Da gibt es ja verschiedene Stiftungen, also da muss man immer mal selber mal differenzieren und sich mal informieren, was in Frage kommen könnte und sich dann da auch aktiv dann auch hinwenden und da, wie gesagt, auch sehr offen sein und seine Geschichte auch offen darlegen, weil ich kann mir vorstellen, dass die natürlich sehr, sehr viele Anfragen bekommen,
ja,
und man vielleicht nicht alle unterstützen kann. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber da muss man dann wirklich mal schauen, was kommt in Frage, welche Stiftung könnte passend sein. Dann haben wir auch noch, das ist jetzt keine klassische Stiftung im Sinne von, dass die materiell oder finanziell unterstützen, aber eben emotional. Und zwar ist das die Diakonie. Jetzt in meinem Fall wäre es die Diakonie Hamburg und zwar für Kinder in der Trauer. Und dieses Angebot begleitet eben Kinder und Jugendliche nach schweren Verlusten und hilft ihnen dabei, Trauer überhaupt erst einordnen zu können. Und angeboten werden zum Beispiel Trauergruppen, Gespräche, kreative Angebote oder eben auch langfristige Begleitung. Das ist ganz, ganz wichtig, weil viele Kinder trauern anders als Erwachsene und oft ist es dann, sind die eher stiller oder sprunghafter oder körperlicher. Und genau dafür braucht es eben Räume, die speziell auf Kinder ausgerichtet sind. Da kann die Diakonie sehr, sehr gut unterstützen. Das ist jetzt, wie gesagt, keine klassische Stiftung, in dem es darum geht, finanziell oder materiell Unterstützung zu bekommen. Aber wenn man vielleicht noch auf der Suche ist nach einer Trauerbegleitung für die Kinder, die eben einen Elternteil verloren haben, dann kann die Diakonie eine ganz, ganz tolle Anlaufstelle sein. Und die gibt es ja auch bundesweit.
Mega. Was uns auch mehrfach genannt wurde, was wir aber auch selber auf der Liste hatten, hatten wir auch schon öfter im Podcast genannt, ist Lacrima. Das ist gegründet von den Johannitern und im Endeffekt ist das, es sind Trauerangebote oder Trauergruppen und Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche und ihre Bezugspersonen. Und da geht es hauptsächlich darum, dass es altersgerecht stattfindet. Was ich bei denen toll finde, ist, dass die nicht nur diese Trauergruppen für unterschiedliches Alter anbieten, sondern auch ehrenamtliche Trauerbegleiter ausbilden. Und das finde ich bei denen ganz toll. Da war ich jetzt ja immer wieder mal dran, dass ich da schaue, ob das nicht was für mich wäre. Wir haben im Moment nur ein kleines Timing-Problem, aber ich finde es sehr spannend, weil das ist bei uns in der Stadt eben auch. Ich weiß, es ist bundesweit, aber eben unter anderem bei uns auch in der Stadt. Und ich fände das sehr spannend, weil ich das ein sehr angenehmes Angebot finde, weil die machen auch sehr viel mit Kreativität. Das war Lacrima, kommt natürlich auch in die Shownotes. Dann ich will jetzt nicht sagen mein persönlicher Favorit, aber wir hatten ja schon mal der Aetas Stiftung eine ganze Episode gewidmet und ich finde, die sollten auch in dieser Auflistung unbedingt genannt werden, weil die eben diesen Bereich decken zwischen, es ist was Dramatisches im Leben eines Kindes passiert und bis es dann zu den ersten Hilfen kommt, bis man dann mal so weit ist, in eine Trauergruppe zu gehen und so weiter, sondern was die machen eine richtige Krisenintervention. Also ich habe zwar keine Erfahrung mit finanzieller Unterstützung von Organisationen oder Stiftungen, aber ich habe mit Aetas damals eine Unterstützung bekommen in emotionaler Hinsicht, weil die mir damals geholfen hatten. Ich habe es schon öfter im Podcast erzählt, aber für die es noch nicht wissen, mein Mann war ja krank und ich musste meinem Sohn dann kurz vor dem Tod meines Mannes sagen, dass sein Papa sterben wird und musste ihm natürlich auch danach kindgerecht erklären, dass sein Papa gestorben ist. Und um da die richtigen Worte zu finden, ja, um da nichts falsch zu machen, da konnte ich mich unter anderem auch an die Aetas Kinderstiftung wenden. Ich hatte da eine ganz tolle Beraterin, die mir damals wirklich kindgerecht und Situation, also sehr individuell auf unsere Situation abgestimmt, mit Worten auch helfen konnte. Das war sehr, sehr viel wert, weil man hatte sehr viel im Kopf und sehr viele Gefühle und das will man einfach auch richtig machen. Aber auch sonst haben die wirklich, also die kommen dann auch vor Ort, die helfen, die unterstützen auch Angehörige, die unterstützen auch Pädagogen oder also gehen auch in Kindergärten und klären da auf, wie man mit Kindern umgeht, die so ein schlimmes Erlebnis hinter sich haben. Genau, deswegen können wir die auch sehr empfehlen, kommt natürlich auch in die Shownotes. Wir hatten noch ein paar genannt seitens der Community. Mhm. Also natürlich die Malteser gibt es natürlich noch, also da könnt ihr auch mal gucken, die sind deutschlandweit. Aber unabhängig davon wurden uns sehr, sehr viele regionale Angebote genannt. Und da wisst ihr oft viel besser Bescheid als wir. Und weil es da so viele verschiedene regionale Angebote gibt, hatten wir uns überlegt, auf der Instagram-Seite unseres Podcasts einen Post zu machen, wo ihr wirklich gerne nach Postleitzahl oder nach Ort selber noch eure Angebote, die ihr kennt, Stiftungen, die euch vielleicht geholfen haben, einfach drunter zu schreiben. Falls da jemand noch Bedarf hat oder sagt, okay, er würde gerne nach der eigenen Stadt suchen, dass wir da einfach so viel wie möglich drunter sammeln. Ansonsten, es waren jetzt mal die, die uns eingefallen sind, die auch einen großen Teil von Deutschland abdecken. Mhm. Gerade wenn uns jetzt auch Menschen zuhören, die vielleicht angehörig sind oder im Umfeld sind von einer betroffenen Person, macht euch da schlau. Ganz viele wollen immer wissen, wie kann man Betroffenen helfen? Wenn der Schicksalsschlag gerade ganz frisch ist, dann hat man als betroffene Person wirklich so viel um die Ohren. Man ist so viel mit seinen Gefühlen und mit organisatorischem Kram und Behörden beschäftigt. Das wäre eins der Punkte, wo ihr wirklich sehr viel unterstützen könntet, indem ihr euch einfach selber schlau macht, was gibt es bei uns in der Region, was gibt es generell für Angebote in finanzieller Art, in emotionaler Art. Also es gibt so viele Möglichkeiten und ich glaube, da könnt ihr einen ganz, ganz wichtigen Beitrag zu leisten, wenn ihr euch da einfach im Namen der Person ein bisschen schlau macht.
Auf jeden Fall.
Meine Worte zum Schluss. Ansonsten packen wir euch sämtliche Links von den Organisationen, die wir jetzt genannt haben, in die Shownotes. Wir werden den Post dann verlinken und freuen uns, wenn ihr euch da zahlreich meldet.
Genau, euch einfach austauscht und teilt, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt oder noch andere Ideen habt oder von Stiftungen gehört habt, die für Vollwaisen oder eben Halbwaisen, wie es bei uns eben der Fall ist, unterstützen können, weil das ganz viel wert ist, weil ich diese Frage auch immer sehr oft bekomme, wen ich denn empfehlen kann. Und genau, so viel fallen mir da nämlich immer auch nicht ein, weil ich tatsächlich bis auf Radio Hamburg jetzt keine persönlichen Erfahrungen gemacht habe, aber eben die Johannes-Kuhn-Stiftung habe ich schon mal gehört oder auch eben die wie Zorek, die eben vor allem finanziell oder auch materiell unterstützen können im Alltag, was ja vielleicht für viele gerade nach so einem schweren Verlust, wo eben auch finanziell Einbußen meistens mit einhergehen, sehr, sehr wichtig sein kann, damit die Kinder eben weiterhin am Leben teilhaben können, ihren Musikunterricht machen können, zum Sport gehen können, Klassenfahrten auch teilnehmen können. Auch das ist bei uns jetzt noch nicht der Fall, dass wir Klassenfahrten haben, aber auch das stelle ich mir, wenn man alleine zuständig ist, alleine verantwortlich für die Familie ist, tatsächlich nicht ganz ohne vor, das alleine zu finanzieren. Deswegen bietet es sich wirklich an. Da muss man auch nicht schüchtern sein oder irgendwie sich schämen, für Hilfe in Anspruch zu nehmen, denn dafür sind sie da. Die sind dafür da, um eben Halbwaisen oder Vollwaisen zu unterstützen, um Kinder in Not zu helfen. Und da braucht man sich dann auch nicht schämen, wenn man solche Hilfe in Anspruch nehmen muss oder möchte. Das wollte ich nochmal dazu sagen, weil das ja oft auch so mit Scham behaftet ist, so ein Thema, gerade das finanzielle Thema, weil man eben auch dann ja Gedanken hat, wie dass man das vielleicht nicht mehr so leisten kann als hinterbliebenes Elternteil, wie es eben vor dem Verlust der Fall war. Und da bin ich dann sehr dankbar, dass es solche Hilfen eben gibt, solche Stiftungen gibt, die sich genau dem angenommen haben, um den Kindern weiterhin am Leben teilhaben lassen zu können.
Ja, sehr wichtiger Punkt. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr uns auf Spotify einen Kommentar hinterlasst oder eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts.
Genau.
In diesem Sinne, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Wir hören uns spätestens in 2 Wochen. Ja. Und ja, ich freue mich. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.
Tschüss.